Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. 10 Jahre nach dem Sturz des Taliban-Regimes in Afghanistan leitet US-Präsident Obama den Abzug der amerikanischen Truppen ein. Das kündigte er in einer Rede an die Nation an. Derzeit sind in Afghanistan 100.000 US-Soldaten stationiert. Zunächst sollen 33.000 heimkehren, davon 10.000 noch in diesem Jahr und 23.000 bis Mitte kommenden Jahres. In 3 Jahren soll der Abzug abgeschlossen sein.
Obamas Rede zur besten Sendezeit. Spannung in einem kriegsmüden Land. 56% der US-Bürger wollen einen Abzug so schnell wie möglich. Doch was der Präsident dann ankündigte, war ein Kompromiss mit den Forderungen des Militärs. Wir sind dabei, unsere Ziele zu erreichen. Deshalb können wir bis Ende des Jahres 10.000 Soldaten abziehen. Und bis zum Sommer kommenden Jahres werden wir insgesamt 33.000 Soldaten nach Hause geholt haben. Der Großteil der Verstärkungstruppen, die Obama 2009 schickte, wird also erst kurz vor der Präsidentschaftswahl zu Hause sein. Manchen Militärs und Republikanern geht das dennoch zu schnell. Über 1.000 Amerikaner sind gestorben. Ich will nicht erleben, dass wir durch einen überstürzten Rückzug unnötige Risiken eingehen. Doch wegen Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit wendet sich die Stimmung immer mehr gegen den teuren Krieg. Obama griff sie auf. Wir haben $1 Billion für Kriege ausgegeben, trotz Schulden und Wirtschaftskrise. Amerika, es ist Zeit, hier zu Hause unseren Staat aufzubauen.
Ich verstehe eure Kriegsmüdigkeit, so Obamas Botschaft. Dass er dennoch so langsam nur Truppen nach Hause holt, hat einen einfachen Grund. Die Lage in Afghanistan ist viel ernster und unberechenbarer als vom Präsidenten dargestellt. Und neue Triumphe der Taliban im kommenden Jahr wären wohl noch gefährlicher für Obamas Wiederwahl als die Enttäuschung seiner Landsleute heute.
In Deutschland ist nach der Rede des US-Präsidenten die Diskussion über den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr wieder aufgeflammt. Die Opposition verlangte, auch die Bundesregierung müsse jetzt konkrete Pläne für eine Reduzierung der deutschen ISAF-Truppen vorlegen. Zurzeit sind etwa 5.000 Bundeswehrsoldaten in Afghanistan stationiert.
Für einige deutsche Soldaten könnte der Einsatz am Hindukusch bald zu Ende sein. Schon in diesem Jahr sollen die ersten Truppen abgezogen werden. Wann der letzte Soldat Afghanistan verlässt, ist aber noch offen. Für den Verteidigungsminister ist klar, ziehen die USA schrittweise ihre Soldaten ab, muss auch Deutschland mitziehen. Ein festes Datum aber berge Risiken.
Entscheidend ist und bleibt die Lage vor Ort. Jede Reduzierung muss verantwortbar sein. Sie ist lageabhängig. Das hat Präsident Obama ausdrücklich deutlich gemacht.
Für die USA soll der Einsatz 2014 endgültig beendet sein. Das könnte auch die SPD akzeptieren. Die Linkspartei verlangt den Abzug in diesem Jahr.
Es geht doch nicht an, dass die USA bekannt geben, wie sie ihre Streitkräfte reduzieren und die Bundesregierung macht nichts, sondern sagt nur, es ist nett, dass die Amerikaner das machen. Also ich erwarte, dass sie jetzt unverzüglich einen Abzugsplan vorlegen.
Abzug mit Augenmaß, alles andere wäre zu riskant, sagt der Bundeswehrverband.
Eine Reduzierung ist nur immer dann zulässig und kann nur dann verantwortet werden, wenn tatsächlich die Verantwortung der Sicherheitsaufgaben von den Afghanen übernommen worden ist.
Deutschland beteiligt sich derzeit mit rund 5.000 Soldaten am Afghanistan-Einsatz.
Deutsche Soldaten befürchten, dass durch die Truppenreduzierung die verbleibenden Soldaten stärker gefährdet sind. Für die Zeit nach dem Abzug sei zudem eine Strategie für den weiteren Friedensprozess nötig, fordert die Opposition. Doch die liege noch nicht vor.
Die griechische Schuldenkrise sorgt weiter für Unruhe in der Europäischen Union. Obwohl das Thema offiziell gar nicht auf der Tagesordnung steht, dominiert es das Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs, das am Abend in Brüssel begonnen hat. Gestern hatte das Kabinett von Ministerpräsident Papandreou ein neues, umstrittenes Sparprogramm beschlossen. Allerdings muss das Parlament noch zustimmen. Ansonsten fließen keine neuen Hilfsgelder der EU.
Sein Job bleibt einer der schwersten, die derzeit zu vergeben sind, und er wird ihn weiter allein schultern müssen. Griechenlands Premier Georgios Papandreou wird von seiner heimischen Opposition keine Unterstützung erhalten, obwohl die Kanzlerin und viele andere dringend darum gebeten hatten.
Wir haben in der Europäischen Volkspartei eine freundschaftliche Diskussion geführt, aber auch eine, die ernsthaft gesagt hat, dass in einer solchen Situation alle zusammenstehen müssen in einem Land, Das ist in Portugal gelungen, das ist in Irland gelungen und deshalb haben wir dafür geworben, dass das auch in Griechenland gelingt.
Aber dort will Oppositionsführer Antonis Samaras nichts davon wissen. Obwohl seine Partei den griechischen Schlamassel weitgehend zu verantworten hat, beschränkt er sich auf Kritik an der Regierung.
The current policy mix.
Die Politik der sozialistischen Regierung strebt höhere Steuern an, während die Wirtschaft in einer nie dagewesenen Depression steckt, sagt der Oppositionsführer. Das habe offensichtliche Probleme hervorgerufen. Also bangt Europa weiter, ob es in Griechenland gelingt, die nächsten Spargesetze in der kommenden Woche durchs Parlament zu bringen. Erst dann will Europa weitere Hilfen auszahlen. Von Alternativen zu diesem Weg will keiner etwas wissen.
Es gibt auch keinen Plan B. Griechenland muss das tun, was Griechenland tun muss. Dann werden wir auch das tun, was wir tun müssen.
Neuer Widerstand regt sich unterdessen gegen die Pläne für ein zweites, über 100 Milliarden schweres Hilfspaket für Griechenland, für das die meisten Regierungen den bestehenden Rettungsschirm nutzen wollen. Für weitere Hilfen an Griechenland sollten wir nicht den Rettungsschirm nutzen. Das wäre falsch und wir würden uns dem entschieden widersetzen. Es gibt also einiges zu besprechen, obwohl Griechenland offiziell gar nicht auf der Tagesordnung steht.
Zur Griechenland-Diskussion auf dem EU-Gipfel jetzt live aus Brüssel, Rolf-Dieter Krause.
Erst vor ein paar Minuten hat der Gipfel begonnen, aber die wichtigste Zwickmühle kann er ohnehin nicht wegdiskutieren. Europa kann es sich nicht leisten, den Griechen nicht zu helfen. Und es kann sich auch nicht leisten, den Griechen zu helfen, ohne dass die eigene erhebliche Anstrengung unternehmen. Beides hätte Folgen in anderen europäischen Ländern, die dann den Euro als Ganzes gefährden würden. Dennoch wird inzwischen darüber nachgedacht, ob man nicht der da niederliegenden griechischen Wirtschaft helfen könnte, wieder auf die Beine zu kommen. Die EU-Kommission will dafür eine Milliarde Euro bereitstellen. Dazu muss man wissen, dass Griechenland in den vergangenen drei Jahrzehnten weit über 60 Milliarden Euro aus Brüsseler Kassen erhalten hat. Die griechischen Bauern noch einmal so viel. Das Ergebnis zeigt, dass Geld allein die Probleme auch nicht löst. Zurück nach Hamburg.
Mit einer neuen Richtlinie sollen europaweit die Rechte von Verbrauchern gestärkt werden, vor allem bei Online-Geschäften. Das EU-Parlament hat heute dafür den Weg mit großer Mehrheit freigemacht. Ein Kernstück: über die Grenzen der 27 Mitgliedstaaten hinweg muss der Internethandel den Kunden ein Widerrufsrecht von 14 Tagen einräumen. Ein Geschäft im Netz soll nur dann gültig sein, wenn der Kunde es mit einem Klick bestätigt hat. Bis 2013 haben die EU-Länder nun Zeit, die neue Verbraucherrichtlinie umzusetzen. Als Reaktion auf die Libyen-Krise haben die Industriestaaten jetzt auf dem Ölmarkt eingegriffen. Um Engpässen und einem weiteren Preisruck vorzubeugen, zapfen 28 Länder ihre strategischen Ölreserven an, unter Federführung der Internationalen Energieagentur IEA. Auch Deutschland wird Millionen Barrel auf den Markt bringen. Nach der Entscheidung brach der Ölpreis deutlich ein. Befürchtet wird, dass Libyen wegen der Unruhen längere Zeit kein Öl mehr liefern wird. Bundesaußenminister Westerwelle ist zu Gesprächen in den Sudan gereist, zwei Wochen bevor der Südsudan voraussichtlich seine Unabhängigkeit erklärt. Deutschland hat dann den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat und damit die Aufgabe, den neuen Staat in der Organisation zu begrüßen. Die Spaltung des Landes ist Teil eines Friedensabkommens, das einen jahrzehntelangen Bürgerkrieg beendete. Der Norden ist arabisch-muslimisch geprägt, im Süden leben überwiegend Christen und Anhänger von Naturreligionen.
Hierhin ist noch kein Außenminister gereist. Darfur, einer der grausamsten Kriegsschauplätze der Welt. Ein Krieg um Ressourcen und Religionen zwischen Nord- und Südsudan, zwischen Moslems und Christen. Die fröhliche Begrüßung trügt ein wenig. Das größte Land Afrikas steht nun vor der Teilung.
Ich bin hier in Darfur einerseits, um natürlich auch die Menschen, die leiden, zu unterstützen, auch unsere Solidarität als Deutsche zum Ausdruck zu bringen, andererseits aber eben auch einen politischen umfassenden Prozess einzufordern.
Die Friedenstruppe UNAMID ist hier mit über 17.000 Soldaten stationiert, darunter 9 Deutsche. Darfur ist aber längst nicht der einzige Brennpunkt. In mehreren Provinzen gibt es täglich Übergriffe von Militär und Milizen. Ein Kampf vor allem ums Öl. Im Süden sind die Quellen, im Norden die Pipelines. Westerwelle versucht hier zu vermitteln.
Bei uns weiß man, dass wir ehrliche Makler, ehrliche Mittler auch sind.
Am Morgen traf Westerwelle in der Hauptstadt Khartoum seinen Amtskollegen Ali Karti, nicht aber den international als mutmaßlichen Kriegsverbrecher gesuchten Präsidenten Bashir. In wenigen Tagen, am 9. Juli, soll der Südsudan in die Unabhängigkeit entlassen werden, als jüngster Staat der Vereinten Nationen und übrigens unter deutschem Vorsitz. Westerwelle drängt daher hier mit allem Nachdruck darauf, dass die noch offenen Konflikte um Land und um Öl jetzt beigelegt werden. Von einer friedlichen Koexistenz allerdings sind Nord- und Südsudan in diesem Moment noch weit entfernt.
In Bagdad sind bei 3 Bombenanschlägen mindestens 21 Menschen getötet und mehr als 35 verletzt worden. Nach Angaben des irakischen Innenministeriums detonierten die Bomben am Abend kurz nacheinander auf einem Markt im Süden der Hauptstadt. Am Vorabend des Wochenendes, das in muslimischen Staaten am Freitag beginnt, sind dort generell viele Menschen unterwegs, um Einkäufe zu erledigen. Ein Amsterdamer Gericht hat den niederländischen Politiker und Islamgegner Wilders freigesprochen. Ihm war Anstiftung zum Rassenhass und Diskriminierung von Muslimen vorgeworfen worden. Der umstrittene Vorsitzende der Freiheitspartei PVV hatte den Islam eine faschistische Ideologie von Terroristen genannt und den Koran mit Hitlers Mein Kampf verglichen. Nach Ansicht der Richter sehr grobe, aber keine strafbaren Äußerungen. In der Union regt sich Widerstand gegen ein neues bildungspolitisches Konzept der CDU-Spitze. Sie will eine Kernposition aufgeben und die Hauptschule abschaffen. Ein entsprechendes Papier will der Bundesvorstand kommende Woche beschließen und dem Parteitag im November vorlegen. Aus Hessen, Baden-Württemberg und Bayern hieß es, das bisherige dreigliedrige Schulsystem müsse erhalten bleiben. Die Lehrerschaft reagierte gespalten.
Ein Entwurf, der christdemokratische Schulpolitik radikal verändern will. Weg mit der Hauptschule. Im Zwei-Wege-Modell gäbe es neben dem Gymnasium nur noch die Oberschule. Sachsens Kultusminister hat den Entwurf mit verfasst. In seinem Land gibt es das Modell schon. Allerdings heißt Oberschule hier Mittelschule.
Wir haben in Sachsen die Erfahrung gemacht mit unserer Mittelschule, dass wir natürlich den Hauptschulabschluss an dieser Mittelschule machen können, als auch den Realschulabschluss. Das funktioniert so gut, dass wir damit in PISA ganz weit oben sind. Und es gelingt uns auch gerade, die Kompetenz- und Lernschwächeren mitzunehmen. Beides sind Aspekte, die dafür sprechen, das gesamte Modell in ganz Deutschland einzuführen.
Sinkende Schülerzahlen, mehr Jugendliche mit Migrationshintergrund. Dieser demografische Wandel mache die reine Hauptschule zur Restschule, sagen die Reformer. Und was meinen die Lehrer? Neben Zustimmung breit gefächerte Skepsis.
Dieser Beschluss, so wie er jetzt ausschaut, bleibt auf halbem Wege stehen. Er löst weder die Probleme der internen der CDU, die Grabenkämpfe ausmachen, noch löst er die gesellschaftlichen.
Und wer heute leichtfertig Realschulen und Hauptschulen aufgibt, wird vielleicht morgen auch Gymnasien mit anderen Schularten zusammenlegen.
Die Reformdebatte der CDU wird von der bayerischen Schwesterpartei eher distanziert zur Kenntnis genommen.
Wir sind uns mit der CDU völlig einig, dass das differenzierte Bildungswesen der richtige Weg ist. Wir in Bayern werden allerdings die 3 Kernschularten, auch die Hauptschule, mit dem Weg zur Berufsorientierung und dualen Ausbildung weiterentwickeln.
Eine lebhafte Diskussion erwartet die CDU-Führung. Nächsten Montag will sie über den Entwurf abstimmen.
Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Zollitsch, forderte heute in seiner Fronleichnam-Predigt mehr Solidarität und Gerechtigkeit. Es müsse alles getan werden, damit die Schere in unserer Gesellschaft nicht weiter auseinandergehe. Wie hier in München versammelten sich in vielen Orten Deutschlands Gläubige zu den traditionellen Fronleichnam-Prozessionen. Der Feiertag erinnert an die Bedeutung der Eucharistie. Es ist das Hochfest für Leib und Blut Christi. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 24. Juni.
Das Tief über Skandinavien lenkt kühle Atlantikluft nach Deutschland. Das Wetter bleibt dabei noch recht wechselhaft, aber ab Sonntag wird es dank Hochdruckeinfluss wieder deutlich wärmer und auch freundlicher. Im Südosten lässt der Regen heute Nacht nach. Auch die meisten Schauer im übrigen Land klingen allmählich ab. In einigen Regionen klart es auch auf. Der Tag beginnt vielerorts freundlich. Nur im Norden sind einige Schauer unterwegs. Später entwickeln sich auch weiter südlich Schauer und kurze Gewitter. Der mäßige Westwind kann in Schauer- und Gewitternähe stark bis stürmisch aufleben. In der Eifel heute Nacht kühle 6, an der Oder bis 13 Grad. Morgen 15 bis 20 am Oberrhein und in der Lausitz bis 21 Grad. Am Samstag ist es zunächst meist freundlich. Im Osten gibt's vereinzelte Schauer, im Nordwesten und in der Mitte fällt später etwas Regen. Der Sonntag beginnt in der Nordosthälfte mit vielen Wolken, die stellenweise Regen bringen, aber von Südwesten wird es immer freundlicher. Am Montag wird es verbreitet sonnig und sommerlich warm.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Karin Mioska. Darin die Euro-Krise, was die Gipfelteilnehmer in Brüssel entscheiden, und Lehren aus Afghanistan. Die Diskussion über die Bundeswehr als Interventionsarmee.